zum Schluss des Monats hatte ich einfach keinen Bock mehr, diese ganzen Sachen einzuhalten. Das war echt nur noch eine Pflicht, das war nur noch eine Qual, das hat keinen Spaß mehr gemacht. Das war, dann hörte man auch solche Sachen wie Fuck Vegan von mir.
Ja. Ein denkwürdiger Moment in der Redaktion.
Hi und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Eileen hier aus dem Team Achilles. Heute gibt's eine außergewöhnliche Folge. Sie trägt nämlich das Motto Achilles Challenge meets ISPO. Wir haben den heutigen Podcast in zwei Teile geteilt. Der erste Teil, wir lassen die Achilles Challenge Revue passieren. Also was war diese Challenge überhaupt und wie ist es uns ergangen mit den ganzen verrückten Herausforderungen? Und wenn ich die ganze Zeit von wir spreche, da meine ich mich, meine Redaktionskollegin Anna Schulze und unseren Senior Produktmanager Namri Dagya, waren nämlich alle mit dabei. Der zweite Teil geht um die ISPO. Die war nämlich letzte Woche und das ist eine große Sportmesse in München. Dort waren die neuesten Trends aus dem Outdoor-Bereich zu sehen. Ja, Laufen war auch dabei. Und mein Kollege Namri und ich, wir waren dort und haben mit ziemlich vielen Herstellern mal eine Runde gequatscht, um für euch so zu erfahren, wo es demnächst in Sachen Ausrüstung hingehen wird. Und nicht nur das, wir haben auch ziemlich viele Startups getroffen. Zum Beispiel einen jungen Mann, der ist mir ziemlich im Gedächtnis geblieben, der hat seinen eigenen Laufschuh entwickelt. Und Spoiler, einer seiner Prototypen bestand aus einem Flipflop und Kreppband. Es ist mega cool gewesen, erzähle ich auf jeden Fall auch noch ganz viel von. Also seid gespannt, es gibt ganz viele Dinge zu lauschen. Ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß. Yes, hallo! Diesmal nicht nur ich vom Team Achilles hier, sondern gleich meine zwei lieben Kollegen. Und zwar meine Mitredakteurin Anna.
Hello.
Und Senior Produktmanager Dr. Namri Dagya.
Oh, ich höre das so gerne. Sag das bitte nochmal.
So, unser jetziges Thema, wir haben ja gesagt, wir wollen das ein bisschen in zwei Teile aufteilen, ist die Challenge, die wir im Januar gemacht haben. Und zwar war es eine ganz besondere Challenge. Wir haben eine mega krass, völlig übertriebene Selbstoptimierungs-Challenge gemacht, die beinhaltete 8 Stunden Schlaf, keinen Zucker, keinen Alkohol, kein Koffein, 15 Minuten meditieren, 20 Minuten Sport, vegan, 3 Liter Wasser, kalt duschen und das jeden Tag im ganzen Januar. Also vom 1. bis zum 31. Januar haben uns diese 9 Challenges selber auferlegt. Und jetzt sprechen wir mal drüber, wie es so gelaufen ist am Anfang. Fangen wir an mit Anna. Du lächelst mich schon so an.
Es war die Hölle, kann ich sagen.
Okay, das ist die Kurzzusammenfassung. Fangen wir mit den ersten paar Tagen an. Wie war der erste Tag, wie waren die ersten 3 Tage bei dir?
Also ich kann schon sagen, dass ich sehr, sehr gelitten habe. Also am meisten war für mich irgendwie schwierig, mein Leben auf vegan umzustellen. Also Ich persönlich bin ja keine Vegetarierin.
Ja.
Und deswegen war der Schritt zu vegan dann nochmal irgendwie schwieriger. Also weil ich auch nicht so ein Repertoire an Rezepten hatte, so wie du zum Beispiel. Das habe ich ja immer schön beobachtet irgendwie. In der Redaktion kam sie dann immer mit ihren Tuppern und irgendwie alles vorbereitet. Und ich hatte irgendwie jede Woche Reis und Kichererbsen dabei, wurde dafür
Curry.
Auch,
ja genau. Ganze Curry.
Dafür wurde ich auch gut ausgelacht. Aber da habe ich wirklich auch am Abend immer überlegen müssen, was esse ich jetzt? Und dann waren es irgendwie ganz oft so vegane Aufstriche und Brot, was jetzt nicht unbedingt so mein Herz erfreut, aber man versucht es dann halt zu machen. Aber gegen Ende ist mir dann ziemlich die Puste ausgegangen.
Ja. Bei vegan oder?
Ja, genau, bei vegan. Ja. Kaffee habe ich ja überhaupt nicht versucht. Wo ich überrascht war tatsächlich von mir selber, war Meditation. Meditation, da hatte ich irgendwie mega Schiss davor. Das waren 15 Minuten.
Ist und lang, ne?
Ja.
Also es ist auch das erste Mal, als ich so lange meditiert habe und denkst halt echt, also du hast ein ganz anderes Zeitgefühl. Ich meine, 15 Minuten, wie schnell die normalerweise weg sind, wenn du dich unterhältst, wenn du unterwegs bist, dich mit Freunden triffst oder so. Aber wenn du nur still für dich da sitzt, sind 15 Minuten plötzlich sehr lang.
Ja, und ich hatte da einen richtigen Horror davor, muss ich sagen. Also auch so mit meinen Gedanken alleine da zu sitzen und mich nicht bewegen zu können, das war wirklich eine Riesenherausforderung. Ich habe mir dann irgendwann YouTube-Tutorials rausgesucht und da gab es dann irgendwie so eine Guided Meditation, die ich ganz gut fand. Und am Ende, also oder sagen wir so auf Mitte, ist mir dann ein Instagram-Video untergekommen. Da hat eine getanzt während der Meditation. Mhm. Und es hat sich mir total irgendwie erschlossen, dass sie halt irgendwie nicht still sitzen konnte. Und dann habe ich das ausprobiert für mich. Und das hat wirklich gut funktioniert und macht auch Spaß. Und das versuche ich jetzt beizubehalten als eine der wenigen Sachen, die ich irgendwie aus dieser Challenge mitnehme, weil es mir irgendwie so eine Freiheit im Kopf gibt.
Nauri, ja, wie lief es bei dir am Anfang?
Ja, also ehrlich gesagt, es lief insgesamt ganz okay. Ich will nicht ein Spielverderber spielen, ne? Und sagen, dass es easy war, überhaupt nicht. Meine Vegan hatten wir schon gerade als Thema. Fiel mir jetzt nicht schwer, aber es hat einfach gar keinen Bock gebracht, ja. Und ich bin so ein wirklich ein ziemlicher Lustmensch, so gerade so beim Essen ist so ein Thema für mich, Essen und Trinken. Und das Schwierige beim Vegan war ja eher so, dass ich immer so nach Alternativen Ausschau halten musste. Oder wenn man unterwegs ist, dann muss man danach irgendwie gucken, wo gibt's das. Und jetzt verstehe ich übrigens auch, ihr kennt ja auch den Joke, ne? Weil woran man eine Veganerin erkennt.
Weil es einem erzählt.
Genau, weil es einem erzählt, dass sie Veganerin ist. Und das checke ich auch, weil es beschäftigte mich konstant, ne? Wo kriege ich meinen nächsten veganen Shit her? Das nervt irgendwann. Also es hat mich selber genervt. Mhm. Und ich finde es natürlich auch cool, dass Leute das so machen und sollen das auch unbedingt weitermachen von mir aus. Aber für mich ist das wirklich nichts. Ich habe, glaube ich, nur 3 Ausfälle gehabt, habe es auch hardcore durchgezogen in irgendwelchen Hotels, wo wir mal waren und ich dann irgendwie dann wusste, okay, heute gibt's für dich einen Apfel, ein trockenes Brot und Margarine lecker drauf. Und das war's dann. Aber es war mir dann echt gedacht, scheißegal, excuse my French. Es hat halt, wie gesagt, echt keinen Spaß gemacht. Ich werde auf keinen Fall vegan weitermachen.
Ja. Und was lief sehr gut bei dir?
Ja, ich meine, da waren auch ein paar Sachen drauf, die ich sowieso mache, sowas wie, also ich trinke kein Koffein, okay, Alkohol war auch einfach, weil das ist ja so im Gegensatz zu vegan so, dass man bei Alkohol, muss ich einfach nur sagen, stopp, ich lasse diese eine Ecke vom Supermarkt aus, kein Alkohol für dich heute oder keine Flasche Wein öffnen und ich brauche auch kein Substitut dafür, es ist einfach nur nicht trinken und gut ist und das ist halt wieder der Punkt bei vegan. Du kannst einfach sagen, ich höre auf zu essen. Du musst irgendwas willst du essen und du willst nicht immer dasselbe essen, ne? Bei Anna war es dieser Reis und Curry, bei mir war es, keine Ahnung, ich habe immer gefühlt immer nur Datteln gemampft. Ja.
Und zuckerfrei, wie lief es da bei euch?
Zuckerfrei, ja, also ich habe das ja nicht so extrem betrieben wie du, muss ich auch sagen. Also ich habe einfach nur auf Süßigkeiten verzichtet und das ist was mir Gott sei Dank mittlerweile relativ leicht fällt. Also da hatte ich jetzt nicht so die großen Probleme. Ich gucke jetzt gerade mal, was ich mir aufgeschrieben habe, ob ich einen Fail hatte. Ja, scheinbar an einem Freitag, aber da habe ich mir auch nur ein Kreuz eingesammelt. Also war relativ leicht für mich. Ich esse dann einfach Obst und würziges Essen. Das ist mein Geheimnis. Ganz viel Curry und Spices und dann schmeckt es auch gut. Wie war es bei dir, Namri?
Ja, dann andere, also bei mir mit zuckerfrei, ja ich habe es eigentlich wie du gemacht, auch so ein bisschen vereinfacht gemacht, so keine abgepackten Sachen so gekauft. Aber ich fand noch interessant, das hast du schon angeschnitten, Anna, ne, dass du Meditation davor so mega Respekt hattest. Was gab es noch so vielleicht, wo gedacht hat, das ist einfach, aber es war mega schwer? Und wir lassen jetzt mal vegan aus, das haben wir jetzt irgendwie, glaube ich, gecheckt, ne? Vegan ist nicht so easy. Aber gab es irgendwas, wo ihr dachtet, hey, easy, linke Arschbacke und dann auf einmal, geht gar nicht. Also bei mir war es schlafen. Ich dachte, ich krieg's hin, muss einfach nur früher schlafen gehen um 10 Uhr. Stehe um 6 Uhr auf, 8 Stunden, check. Was habe ich gemacht? Ich habe insgesamt, glaube ich, 3-mal oder 4-mal geschafft, 8 Stunden zu schlafen am Tag.
Ja.
Die anderen Male nicht geschafft.
Ich hatte tatsächlich mit Sport, da habe ich auch nur einen Ausfall, aber ich habe gemerkt einfach, wirklich, wenn, also du hast so einen Alltag so und du planst halt vor, also besonders, ne, wenn ich jetzt schon wieder vegan rumreite, aber vegan ist halt auch viel Vorplan. So, ich weiß aber, ich bin den ganzen Tag unterwegs, das heißt, ich muss meine eigenen Snacks schon von zu Hause mitbringen, die halt zuckerfrei, die vegan sind. Sobald halt irgendwas außer der Reihe ist, dann stehst du halt schon da. Und beim Sport, auch mit dem Meditieren, habe ich einfach gemerkt, okay, also wenn du jetzt irgendwie einfach mal auf der Couch einschläfst abends beim Film gucken oder beim Lesen, ich schlafe auch sehr gerne halt so mit so einem Buch in der Hand, weil ich immer denke, so, oh ja, Buch lesen, also nach 2 Minuten, dann hast du keinen Sport gemacht oder dann hast du nicht meditiert oder dann hast du nicht kalt geduscht. So, also es ist einfach gemerkt, sobald du halt nicht mehr so die Kontrolle über deinen Alltag hast, weil irgendwas anderes passiert, was du nicht geplant hattest, dann bist du halt schon zumindest bei diesen neuen Challenges irgendwo raus. Also das war so. Und halt auf die 20 Minuten Sport kommen war halt tatsächlich doch manchmal ein bisschen schwierig. Weil ich mache zwar so kleine Mini-Workouts, aber dann gehen die halt nur 16 Minuten. So, und dann musst du halt noch 4 Minuten. Oh, oh. So, und wenn du sagst, okay, komm, die 4 Minuten mache ich jetzt noch mit Squats voll. Oder
Hampelmänner.
Ja, das ist plötzlich ewig. Dann machst du hunderte Squats oder hunderte Sit-Ups und denkst irgendwann so, oh, Alter, ich kann nicht mehr. Oder 4 Minuten Planken oder sowas, kann ich nicht. Also plötzlich sind diese 4 Minuten, die du noch füllen musst, einfach ewig lang, plötzlich.
Also ich habe dann immer Black Roll gemacht oder tatsächlich irgendwie gedehnt und habe mir das als Sport eingeredet. Es war wahrscheinlich nicht ganz regelkonform.
Laut Regelwerk, an der Stelle nochmal, ich habe es ja verzapft, dass laut Regelwerk ist das ein Kreuz. Nicht geschafft an der Stelle, ne?
Naja.
Aber das Thema war sowieso bei der hier Challenge von uns, haben wir auch, glaube ich, ganz gut kommuniziert, dass wir gesagt haben, letzten Endes geht es ja darum, uns einfach allen zu zeigen, lasst uns nicht verrückt machen. Lass uns Selbstbewusstsein haben, sagen zu können, ey, ich kann auf meinen Körper hören, auf meinen Kopf. Ich weiß, was jetzt gut ist für mich, was mir heute taugt, was mir heute weniger taugt. Und dann ist es einfach alles okay, wenn man es halt nicht macht. Denn all die Sachen für sich genommen sind ja cool. Also ist nichts davon ist richtig schlecht. Ne? Wir wissen irgendwie alle, mehr schlafen ist cool.
Mehr Wasser.
Mehr Wasser trinken ist sowieso gut. Sport auch. Vegan ist natürlich auch total gut. Ja, oder vegetarisch. Das wissen wir alles, aber wenn man sich selber so verrückt macht und sagt, ey, du musst das jetzt machen, das nervt unheimlich.
Also mein Gedankenkarussell war den ganzen Tag halt um diese Challenge herum. Ich wusste einfach, okay, ich gehe jetzt nach Hause, ich muss jetzt irgendwie noch für morgen vorkochen und morgen Abend machst du das und das und ich muss ja sowieso viel vorplanen, weil ich auch meine Tasche dann dementsprechend packe, weil ich noch abends zum Sport gehe. Jetzt musst du das noch machen, jetzt musst du noch irgendwie meditieren. Zum Glück habe ich irgendwann meditieren einfach zum Einschlafen gemacht, das ging nachher bei mir ganz gut. Aber es war halt so mega durchgeplant und das hat mich irgendwann kirre gemacht. Einfach, ich hatte auch, ich glaube, Namri, du hattest irgendwann mal diese Analogie zum Marathon und das fand ich ziemlich gut. Dass man am Anfang ist man total euphorisch und man freut sich total drauf. Irgendwann trottet man sich dann so ein, dass man irgendwie so bei 20, 25 Kilometer und ab 30, 35 Kilometer hat man keinen Bock mehr. Und das war wirklich, hatte zum Schluss des Monats, hatte ich einfach keinen Bock mehr, diese ganzen Sachen einzuhalten. Das war echt nur noch eine Pflicht, das war nur noch eine Qual, das hat keinen Spaß mehr gemacht. Das war, dann hörte man auch solche Sachen wie Fuck Vegan von mir.
Ja, ein denkwürdiger Moment in der
Redaktion. Dass ich einfach keine Lust mehr hatte, das zu machen. Und normalerweise bin ich bei solchen Challenges halt immer ganz gerne mit vorne dabei. Aber es war einfach zu viel, weil halt so mein ganzer Alltag sich darum gedreht hat. Ich habe mich mit Freunden getroffen, dann haben wir irgendwie Essen bestellt und dann hing ich da nur so, ah, Scheibenkleister, ist das denn jetzt vegan und ist das jetzt zuckerfrei? Und im Zweifel habe ich es dann halt nicht gegessen. Das hat einfach keinen Spaß gemacht. Und dann fand ich das ganz angenehm. Wir haben ja jetzt vor 1-2 Wochen einen Podcast mit Puri rausgebracht, wo wir auch nochmal ein bisschen über zuckerfrei und Entzündungen sprechen. Und er sagt, er hat das einfach mir vorgerechnet, von wegen, es ist cool, wenn man halt alles so macht mit der Ernährung und mit Sport, aber man muss halt auch immer wieder Tage haben, wo man halt ausbricht. Und das finde ich ganz wichtig. Und das ist auch so mein Takeaway, sowohl aus der Challenge als auch mit dem Podcast mit Puri. Von wegen, ja, es ist cool, das alles zu machen, es ist gut, auf seine Ernährung zu achten. Ich habe zum Beispiel mit zuckerfrei, ich fahre damit so gut, dass ich das jetzt weitermachen werde. Nicht so extrem wie im Januar, aber ich werde versuchen, das weiterhin so zu behalten. Aber werde trotzdem auch mal sagen, okay, hier oder da, ich esse mal Pancakes oder ich esse mal eine Waffel oder ein Stück Kuchen, wenn ich Bock drauf habe.
Keine Apfelschorle nach dem Lauf?
Tatsächlich, diese Heißhungerattacken sind weg, selbst nach dem Sport, lustigerweise. Also sonst hatte ich immer, besonders nach Longruns, total Bock auf eine Fanta oder auf eine Apfelschorle. Das ist weg. Weil ich ja auch meine ganzen Recharge-Getränke, ich hatte ja so ganz viele Pulvergetränke, die ich mir nach dem Sport, nach langen Einheiten oder harten Einheiten reingepfiffen habe, habe ich ja auch weggelassen, weil da Süßungsmittel drin war. Ich habe das ja komplett weggelassen. Alle Süßungsmittel, Honig, Agavendicksaft, Zucker, alles in der Richtung.
Das wäre alles zu goodie-goodie, ne? Muss man mal überlegen. Ja. Nächstes Jahr müssen wir irgendwas Krasses machen. Nächstes Jahr machen wir das Gegenteil dazu. Wir müssen irgendwie genau das Gegenteil zu allem machen. Wenig schlafen, jeden Tag Alkohol trinken, keine Ahnung.
Cheers! Irgendwie was in der Richtung. Stößchen! Jeden Tag
Challenge.
Yes! Ja. Das Beste übrigens für mich, nicht das Beste, aber ein schöner Nebeneffekt, war ja nicht geplant, war, dass ich echt abgenommen habe. Aber okay, kein Wunder, ich habe ja auch wenig gegessen. Ne? Ich bin immer hungrig ins Bett.
Ja, das Einzige, was ich richtig gehasst habe, war kalt duschen. Aha. Boah, das war eine Qual, jeden Tag. Also das gebe ich auch ganz gerne zu, ich habe ja nicht von oben runter komplett kalt geduscht, sondern ich habe meine Beine kalt abgeduscht und wenn es halt gar nicht zeitlich geklappt hat mit dem Kaltduschen, habe ich meine Arme ins Waschbecken gelegt und habe da kaltes Wasser drüber laufen lassen, halt die Minute. also dieses Kaltduschen, nee, macht mir keinen Spaß. Ich find's scheiße von vorne bis hinten. Es war schon, ich habe schon beim Duschen so, yeah, schon schlechte Laune gekriegt, weil ich wusste, gleich musst du dich kalt abduschen. So, und das ist halt auch, wo ich denke so, okay, das ist auch nicht Sinn der Sache. Also es sollte irgendwie noch ein Spaß und Freude haben. Ich weiß, dass da Benefits sind und ich kenne die ganzen Wim Hof Artikel zu gut und ich weiß, dass wie viele Leute mir das erzählen, wie gut das ist. Nope. So ähnlich wie ihr sagt, ich mache nicht vegetarisch oder ich mache nicht vegan, sag ich, kalt duschen. So, wollen wir mal Kreuze zählen? Sollen wir mal? Ich würde sagen, wir machen jetzt mal so ein bisschen hier Stunde der Wahrheit, Minute der Wahrheit, wie es uns so geht oder ergangen ist. Namri zählt noch. Ich kann ja mal sagen, also es gab die Möglichkeit, 279 Haken zu sammeln. Und ich habe insgesamt 18 Kreuze. Also 18 Mal konnte ich die Challenge nicht erfüllen.
Streber! Nein, ich bin nur neidisch. Ich habe nämlich 54 Kreuze gesammelt.
Ich habe 55! Wow. 55!
Platz 2!
Wow, wow, hätte ich nicht gedacht, weil ich muss wahrscheinlich nochmal sagen, ich habe Koffein komplett durchgezogen und einfach jeden Tag Kaffee getrunken.
Ja, ja, deswegen, also das ist ja quasi schon von vornherein 31 bei dir.
Ja, ja.
Dir weg.
Ich habe 55 Mal gefailt. Gerne gefailt übrigens auch, ne? Also
ja.
Hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe dann wirklich immer so bis 2 Uhr morgens Netflix geguckt und dann bin ich um 6 Uhr aufgestanden, ne, wegen meiner lieben Kinder. Und dann habe ich mich bei der kalten Dusche darüber gefreut, dass ich ein Fail und ein Plus gleichzeitig hatte.
Was für ein schönes Schlusswort. So. Okay, ich habe gerade schon gehört, nächstes Jahr machen wir es noch krasser.
Mega krass.
Mega krass.
Anti. Anti, wir machen Anti.
Ja, wir gucken, wir überlegen uns was. Wir haben ja jetzt noch ein paar Monate Zeit, uns was zu überlegen. Wenn ihr Ideen habt, schickt uns die sehr gerne an redaktion@achilles-running.de oder über Instagram oder über Facebook, über Brieftauben, Rauchzeichen oder Fresspakete. Wir haben schon lange keine Fresspakete mehr gekriegt. Jetzt ist wieder die Chance, wir dürfen sie essen. Sagt uns gerne Bescheid, wie ihr diese fandet und welche Ideen ihr für nächstes Jahr hättet. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt einen schönen Schwung über zu ISPO. Ne, Namri?
ISPO-Time.
Die ISPO.
Ja, ISPO.
Die Trends des Laufens, ja, die jetzt kommen, die da sind.
Ja, was ihr selber nicht wisst, und die waren fast zeitgleich da, also einen Tag hat sie überlappt, aber du warst doch schon am Montag da, da konnte ich ja leider nicht, da war das Laufsymposium. Also, ich war ja regelmäßig die letzten 3 Jahren immer dort, das war für mich immer eines der Highlights.
Mhm.
Und ich will unbedingt jetzt wissen, was dort los war. Wer war dort?
Genau.
Wer ist mit wem zusammen? Welche Gerüchte gibt es noch? Welche neuen Schuhe gibt es? Welche Marke ist hip? Welche Marke ist out? Erzähl alles.
Genau. Also das Laufsymposium kann man sich vorstellen, das ist eigentlich, es ist vom Setting relativ trocken, wie so eine Uni-Vorlesung. Sitzen da alle gespannt auf Stühlen. Es gibt eine Bühne mit einer PowerPoint-Präsentation und von morgens bis abends Vorträge. Vorträge von verschiedenen Marken, die ihre Produkte vorstellen, die sagen, wie sie
momentan. Wer war dort?
Es war dort, warte, jetzt muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken, weil ich natürlich ein Kurzzeitgedächtnis habe. Veranstaltet wurde das ja von unseren Kollegen von Runner's World.
Eine Grüße an der Stelle.
Schöne Grüße, die uns da netterweise eingeladen haben, präsentieren haben Under Armour, Essex, Nike, Veja. Ja, genau, die waren's. Nachher gab es noch eine Podiumsdiskussion, da war ich aber leider nicht da, weil ich dann noch auf einem Launch-Event eines Schuhs war. Aber da kommen wir auch noch gleich zu.
Okay, Influencer-Lifestyle. Muss ja auch manchmal sein, ne? Nee, aber jetzt erzähl mal. Ich meine, was war da irgendwie, gab's irgendwie ein Thema, das alle beschäftigt hat da bei den Vorträgen? Oder war das wirklich so eine Markenpräsentation? Ich bin die geilste Marke, ihr müsst jetzt meine Schuhe.
Natürlich hat jede Marke erzählt, wie geil sie ist und dass sie den besten Schuh der Welt rausbringen und den besten Schuh ever. Das erzählen sie, denke ich mal, jedes Jahr. Ich denke, das wirst du bestätigen können. Ansonsten war es einen großen, ja, für die meisten das große Thema war halt tatsächlich Nachhaltigkeit. Das haben alle irgendwie in ihren Präsentationen mit drin gehabt, dass sie das in der Produktion irgendwie berücksichtigen wollen. Wie viel Greenwashing es tatsächlich ist von der Marke, kann ich jetzt gerade an dieser Stelle nicht beurteilen. Da müsste ich mir das genau angucken, wie wirklich herstellen und was sie genau machen. Aber sie haben es zumindest alle angesprochen, dass denen das wichtig ist.
Ja, ich meine, wir hatten ja letztes Jahr bei Achilles Running ja auch schon das Thema mit Nachhaltigkeit.
Mhm,
ne?
Genau.
Da waren die Ergebnisse ja auch eher so mixed, oder? Also
genau, und so ähnlich war das jetzt ja auch. Also natürlich Veja, die haben schon Schuhe raus, Sneakerschuhe haben die rausgebracht, die komplett nachhaltig produziert werden und auch vor allem fair. Und die gehen jetzt auch auf den Laufschuhmarkt. Also die bringen jetzt auch Laufschuhe raus, die komplett fair produziert sind. Sie sagen selber, das werden jetzt nicht die top krassen Laufschuhe sein. Die werden jetzt nicht mit den neuesten Nikes konkurrieren können. Aber so für den Alltagslauf, für den 5 bis 10 Kilometer Lauf, dafür sollen die Schuhe dann sein. Und das finde ich eigentlich einen ziemlich coolen Ansatz. Also der hat auch die Geschichte erzählt, also die produzieren in Brasilien. Die haben sich da die Fabriken angeguckt und die haben die Fabrikleiter gefragt, würdest du hier deine eigenen Kinder arbeiten lassen? Und wenn die gesagt haben, ja, erst dann haben die gesagt, okay, dann können wir weiter in die Gespräche gehen. So, okay. Und die haben auch Bilder gezeigt, wie sie das Latex da aus den Bäumen zapfen und okay. Was halt ziemlich interessant war, die investieren halt null Euro in Werbung, sondern es geht halt wirklich nur von irgendwelchen Leuten, die die Sachen geil finden und halt davon erzählen.
Also sieht man in Berlin ja zumindest auch immer mehr, die Marke, jetzt nicht im Running-Bereich, sondern halt im Lifestyle-Bereich, ne? Da kommen die, glaube ich, her.
Genau, da sind die aktuell
noch. Dieses angedeutete V, so schräg, ist da ziemlich angesagt. Ich meine, die sehen auch echt ganz so clean aus, ne? Sind ja nicht so überladen mit irgendwie Design.
Nee, sind recht schlichte Schuhe. Was die anderen Marken alle erzählt haben, und das ist natürlich so ein Trend, den hat, glaube ich, fast jeder kommen sehen, Carbonplatten.
Yes.
Also es hat zwar jeder so ein bisschen so versucht zu präsentieren, so hey, wir machen das jetzt auch, aber es wäre eher so ein, ach ja, ihr auch.
Ja, okay.
So,
late to the party.
Also Urs Weber sagte am Eingang, ich habe das jetzt selber nicht nachgezählt, aber dass dieses Jahr mindestens 12 Marken mit Schuhen mit Carbonplatten rausbringen.
Von ein paar wissen wir auch schon, nur dürfen wir es nicht sagen.
Naja, eine können wir ja schon sagen, Under Armour. Auf dem Launch-Event war ich ja abends auch von dem Machina-Schuh. Da sind auch Carbonplatten drin und die anderen haben es halt auch gesagt. Also die zeigen halt hier und da sind halt Carbonplatten drin und das ist jetzt so der andere große Trend. Also einerseits legen die sehr, sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit, sagen sie zumindest, wollen das irgendwie berücksichtigen in der Produktion und auch in der Distribution. Und andererseits sind es halt die Carbonplatten. Und ein anderer Trend, den ich noch so ein bisschen gesehen habe, auch in den Präsentationen, war, dass sie zumindest in den Präsentationen sehr viel mehr Frauen gezeigt haben. Also an sich das Laufsymposium.
Wie meinst du, also die Vortragenden waren Frauen?
Nee, leider nicht. Aber zumindest in den Präsentationen waren weibliche Läuferinnen halt zu sehen.
Also als auf der Folie meinst du?
Genau, auf der Folie.
Ja, ich meine, okay, sorry. Ja, es ist schön.
Ja, aber es ist
müssen die Vortragenden müssen halt Frauen sein.
Leider waren tatsächlich von den ganzen Firmen, ich müsste jetzt, guck nochmal. Also zwei Frauen haben vorgestellt.
Ja, okay, mehr als vorletztes Jahr war es sonst, keine Frau.
Ja, super. Aber die waren halt auch immer nur so quasi Sidekick. Also es war immer noch ein Mann, der den Vortrag hauptsächlich gehalten hat und dann eine Frau, die zwischendurch reingegrätscht ist.
Ach so, okay.
So, das,
Wie nennt man das? Das nennt man nicht Greenwashing. Wie nennt man das? Female Washing, ich weiß es nicht.
Female Washing.
Also so klingt das jetzt gerade, sorry.
Ja, ja, genau. Aber ich sehe es zumindest als kleinen Schritt in die Richtung, aber ich habe es auch
gesehen. Ich finde es zu wenig. Also,
es ist zu wenig, es ist wenig. Absolut zu wenig.
Muss man so
wenig.
Sagen einfach.
So, und auch 70% der Besucher des Laufsymposiums waren halt auch Männer.
Ja, das war.
Und vor allem tendenziell ältere Männer.
Okay.
So, und ich saß dann halt mit meinen feuerroten Haaren da auch noch wie so ein Butterhund in der Menge. So, hallo, hier bin ich. Aber an sich, ich fand es sehr cool, die Leute kennenzulernen und auch mal die ganzen Marken da zusammengekommen sind. Nike hat so einen neuen React vorgestellt. Ist natürlich der beste Schuh ever, aber vor allem, lustigerweise, während alle gerade so auf Nachhaltigkeit gehen, sind die jetzt wiederum, haben den Fokus gesetzt auf Verletzungsprävention.
Ja.
Also der Schuh, die haben eine große Studie gemacht mit einer Uni in Großbritannien und haben 226 Läufer und Läuferinnen zwei Schuhe gegeben. Einmal ein Modell, das sie schon haben und einmal diesen React. Und die von den React hatten 40% weniger Verletzungen in diesem Testzeitraum.
Finde ich schwierig.
Ja, ist auch schwierig.
Jeder Fuß ist anders irgendwie.
Klar, aber die gehen halt gerade auf den Zug mit drauf, von wegen, dass sie versuchen halt zu sagen, okay, du sollst durchs Laufen keine Verletzung haben und das Laufen soll dich nicht am Laufen behindern.
Das Komische ist ja, Nike ist immer so ein bisschen antizyklisch, ne? Die sind ja irgendwie so, wenn alle jetzt irgendwie, also entweder möchten sie Leader sein, also Carbonplatten waren sie auch Leader, muss man einfach so feststellen.
Ja, ja.
Also zumindest so in der
Wahrnehmung. Die haben den Trend losgetreten, aber die können ja jetzt nicht wieder da weitermachen.
Genau, und trotzdem, also in der Kommunikation selber, wir beschäftigen uns ja damit, sehe ich bei Nike tatsächlich wenig über Nachhaltigkeit. Ein bisschen zu gar nicht, also korrigiere mich, aber ich habe jetzt wenig dazu gesehen. Ich frage mich schon, was da abgeht, ne? Also ist jetzt kein Diss, ich trage auch Nikes, ich trage auch andere Schuhe, aber das wird immer mehr zum Thema, ja. Ich habe letztens da so eine Studie über Gen Z gelesen, also über die aktuelle, relativ junge Generation, und für die ist das Thema Nachhaltigkeit in ihrer Konsumentscheidung extrem wichtig. Ja, ich gehöre jetzt zur älteren Generation. Und es ist mir schon irgendwie prinzipiell wichtig, aber ich meine, den Menschen, die jetzt noch, na, also die jünger sind, kann ich mir gut vorstellen, I don't know, dass es halt noch viel relevanter sein wird. Und nicht nur Performance.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Nike irgendwann das eigene Image so ein bisschen um die Ohren schlagen wird. Ich meine, die sind halt, die sind die Coolen in der Branche, die sind so ein bisschen die Unnahbaren und alle wollten mit den Vaporfly laufen, ihre Wettkämpfe
sind sie auch. Meine, in Berlin, als du in Berlin den Marathon gelaufen bist, stand ich ja im Ziel, lange rum, ne? Und dann, als ich da gewartet habe auf dich, und du warst halt leider nicht so schnell wie die Schnellsten, komischerweise.
Wir wissen auch warum.
Warum
ich
habe
keine Vaporfly getragen.
Warum brauchst du nicht 2:20 wie die anderen? Komisch. Aline, wo bist du? Ja, also Spaß. Also ich habe es natürlich jetzt nicht irgendwie richtig gezählt, aber ich habe da so Fotos von gemacht und hinterher ist mir auch nochmal klarer geworden. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass mindestens 80% der Läuferinnen und Läufer, die am Anfang ins Ziel kamen, also am Anfang die schnellsten waren, also die ersten 1000 vielleicht gefühlt, hatten Nike-Schuhe an.
Die meisten Weltrekorde, die in letzter Zeit gebrochen worden sind mit Nike-Schuhen.
Immer nur dieses, sieht man auch gut, weil das so grün ist, der Schuh. Und
ja, deswegen machen die das,
Genau, und das war schon krass. Also auf der Ebene, Respekt an Nike, dass sie es so geschafft haben. Ja. Aber ja, nochmal kurz zum Laufsymposium heißt es ja. Mhm. Ich sage immer Laufschuhsymposium, weil
geht's so früher, hieß es früher so.
Hieß es früher wirklich Laufschuhsymposium?
Es hieß früher Laufschuhsymposium und dann haben sie das Thema ein bisschen aufgeweitet und jetzt heißt es Laufsymposium seit ein paar Jahren.
Wurde denn auch über etwas geredet, was nicht Laufschuhe waren?
Tatsächlich, den Programmpunkt, den ich selber verpasst habe, zum Schluss ging es eigentlich um Trends in der Laufszene. Da war ich aber dann halt bei dem Launch-Event.
Okay, schade. Das wäre mal interessant gewesen, was so wie, ich meine, alle haben so eine Glaskugel, ne? Nobody knows. Nachher rede ich ja noch ein bisschen über die ISPO, da weiß aber auch keiner so richtig, was da so abgehen wird, also was jetzt kommen wird. Aber wäre schon interessant gewesen. Also konntest du auch irgendwie was fühlen für dich selber, ohne dir bei der Panel-Diskussion dabei gewesen zu sein, was so jetzt kommen könnte? Was so, ich meine, jetzt haben wir Nachhaltigkeit, da höre ich jetzt erstmal viele Bekenntnisse, ich hoffe keine Lippenbekenntnisse. Mhm. Nike macht was mit verletzungsfrei, ASICS hat ja auch sowas Ähnliches gemacht mit ihren, mit dem Glide Ride, Evo Ride und so
ja,
weiter.
Ja genau, Find Your Perfect Shoe.
Genau,
ne?
Find Your Perfect Shoe und solche Sachen. Wo siehst du, also wo hast du ein Gefühl dafür, wo die Laufschuhbranche jetzt hinläuft, hingeht, wie sich hinentwickelt, irgendwas Neues?
Den Trend, den ich so ein bisschen gesehen habe bei den Schuhen, die vorgestellt wurden, die gezeigt worden sind, dass man wieder bei dickeren Sohlen tatsächlich ist.
Okay.
Und da sehe ich halt wieder so, okay, da sehe ich wieder die Parallelen eben zu Nike. Also ich, was mein Gefühl gerade so ist.
Sorry, wieso zu Nike?
Auch hier mit dem Vaporfly, das
ja,
waren
aber
ja auch alle.
Hoka würde ich jetzt vorher nennen, ehrlich gesagt. Die Hoka Only Onis haben ja wirklich diesen Maximal Cushion.
Aber meinst du, dass so die ganzen Hersteller sich an Hoka orientieren oder an dem Marktführer Nike?
Ja, aber mein Hoka waren zuerst da, muss man einfach sagen. Es war zu einer Phase, als so gerade Minimal, so Barefoot Running total in war.
Ja.
Wir erinnern uns noch an die zahlreichen Besuche bei den Orthopäden, als wir irgendwie mit den Vibrams da durch die Gegend gelaufen sind. Heißt übrigens Vibram, nicht Vibram, ne? Okay.
Klugscheißer-Alert!
Und dann kam ja Hoka raus und hatte diese krass fetten, überdimensionierten Sohlen.
Ja.
Und das war schon, damit haben die ja echt viel Wirbel, also viel Staub aufgewirbelt.
Mhm.
Und klar, der Vaporfly hat auch eine sehr, sehr dicke Sohle, ne? Also klar, sind die größer als Hoka. Aber in der Laufszene kennen natürlich auch alle Hoka. Also. Aber okay, also dicke
Aber die
Sohlen.
Also die Sohlen war von den vorgestellten Schuhen, das ist jetzt anders als noch vor ein paar Jahren, das waren alles eher so dickere Sohlen mit diesen energierückgewinnenden Zwischensohlen und wie man das denn alles so heißt.
Ich meine, ist ja auch krass. Ich meine, ganz ehrlich, es sind einfach Laufschuhe. Und wo war das irgendwo in irgendeinem Artikel, den ich da vor Jahren schon gelesen habe? Erstens muss der Schuh bequem sein.
Ja.
Und zweitens gibt es, also de facto von der Herstellung, so herstellungsseitig, keine richtig schlechten Schuhe mehr. So ab irgendwie, keine Ahnung, ab 80, 90 Euro, wie auch immer. Dann geht es einfach nur noch in Anführungsstrichen darum, dass du den richtigen Schuh für dich findest.
Und das kann ist sowieso halt das Wichtigste.
Sein, ne? Und es kann auch teuer sein, hast Pech gehabt. Wie beim Wein. Wenn der Rossmann-Wein oder Aldi-Wein für 3 Euro dir schmeckt, Jackpot.
Ja.
Das wird günstig. Wenn du aber dann so ein Möchtegern-Poser bist, wie ich, dann müssen es halt die ich will jetzt die Summe nicht sagen, weil sonst, ne, dann gibt's wahrscheinlich Ärger aus der Community. Wie hat damals auch Steinbrück gesagt, irgendwie, wenn er Wein tränke, dann müsste er 5 Euro kosten, .. pro Glas, versteht sich.
Aber es kostet doch schnell, wenn du irgendwo was trinken gehst, kostet schnell ein Weißwein 4,80.
Ja, I know, aber das war damals mitten in dem hier Bundeswahlkampf wo er das gesagt hat. Und ich glaube, es war, ich glaube,
okay,
bedeutet,
jetzt kommen wir völlig
Grund.
Vom Thema ab.
Okay, gut. Okay, stop this.
Also, ja, ich kann da jetzt, das ist momentan, also es reden alle über Nachhaltigkeit, ob sie es wirklich machen, mag ich teilweise ein bisschen zu bezweifeln, das sagt mir aber mein Bauchgefühl, da müsste man sich natürlich die Produktionsbedingungen von jeder einzelnen Firma ganz genau angucken, wir haben es versucht, leider lassen sich da wenige in die Karten schauen, das ist ziemlich schwierig.
So. An der Arma gibt es natürlich noch das Thema mit so Gamification, so Gadgets, also die haben diesen Chip eingebaut, ne?
Genau, die haben
in ihrem Schuh. Ist das ein Trend oder ist es nur bei Under Armour?
Ich glaube, das ist nur bei Under Armour. Tatsächlich kam dann auch die Frage auf, von wegen hier, was ist mit eurem Schuh? Alle sprechen über Nachhaltigkeit. Ihr packt einen Chip in euren Schuh. Dadurch ist der Elektromüll. Ja. Also wenn ihr auch zu Hause Under Armour Schuhe mit diesem Chip habt, das ist Elektromüll. Den müsst ihr auch beim Elektromüll entsorgen.
Raussägen.
Ja. Und die Frage war dann halt, und die haben sich dann ein bisschen rausgeredet mit dem Sinne so, ja, ist halt dann Elektromüll.
Ja, das ist halt einfach bitter so. In dem Moment. Sicher genauso.
So. Also ich finde das ganz, ich habe es leider nicht testen können. Meine Schuhe haben sich nicht mit meinem Handy verbunden. Ich habe Testschuhe bekommen, die Machina. Ich wollte das gerne testen, leider haben sie sich nicht verbunden, weil die nämlich zeigen, wie du mit deinem Fuß wirklich aufkommst. Ob wirklich Fersenlauf, Mittelfuß oder Vorderfußlauf
ist. Ah, okay,
das haben die jetzt neu gemacht bei ihrer App. Ich hätte es gerne getestet, das konnte ich bis zum Zeitpunkt jetzt noch nicht machen. Ich hoffe, dass ich da noch ein Testing nachschieben kann auf unserer Webseite.
Wir wollen ja mehr Testings machen, ne, dieses Jahr.
Ne? Jetzt gibt es eine Vorausschau, was bei Achilles kommt.
Pressure's on.
Also das werde ich gerne noch testen, weil das fand ich ganz interessant, das nochmal zu sehen, weil ein Gefühl ist ja nochmal was anderes als das, was wirklich nachher die Technik sagt. Ja, aber ich sehe da jetzt nicht so was Riesengroßes. Aber Lauri, so viel zum Laufsymposium. Ich glaube, das haben wir relativ gut abgefrühstückt. Ins Detail brauchen wir da nicht gehen.
Ich wäre so gerne ins Detail gegangen.
Du wärst so gerne. Das machen wir gleich noch bei einem Tee. Ich würde sagen, wir kommen zu ISPO selber.
ISPO.
So, ist ja eine Fachbesuchermesse.
Ja.
Deswegen kannst du noch mal uns mitnehmen. Was gab es da zu sehen? Wie sah das aus? Wie war es?
Also, wer von euch das Glück hatte, noch nie auf einer großen Messe gewesen zu sein? Das ist in München, findet die statt seit vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren. Internationale Sportmesse. Und hat nicht nur Laufen im Angebot, aber auch so solche Sachen wie Outdoor und Tracking, aber auch so Fitness und weiß der Kuckuck, ne? Also es gibt alles Mögliche, was dort angeboten wird. Alles, was mit Sport zu tun hat, ist da halt. Oder auch mit Ernährung zum Teil, ja. Oder also Healthy Lifestyle. Genau, und das findet dann in den heiligen Messehallen Ost in München statt. Das sind so riesige Hallen. Also ich glaube 8 oder 12 Stück, weiß ich gar nicht mehr. Durchnummeriert, die man dann da besucht und dann du läufst ja auch so ein Wolf, ne? Also den ganzen Tag über, weil du die ganzen Stände dann besuchst, mit Leuten redest. Ist eher auch so ganz cool, mal Leute wieder so zu sehen, die man länger nicht gesehen hat, die man vielleicht auch sowieso immer so per E-Mail oder WhatsApp oder wie auch immer im Kontakt ist und dann sich zu treffen. Dafür finde ich es immer cool, so erstmal von der Seite. Also für die Industrie selber ist es, glaube ich, ganz cool. Und jetzt das thematisch, also um es vorwegzunehmen, was ich jetzt festgestellt habe, ich war jetzt, glaube ich, zum dritten Mal auf der ISPO. Vor 2 Jahren das letzte Mal und davor, also vor 3 Jahren das erste Mal, vor 2 Jahren das letzte Mal und dieses Jahr. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Was ganz klar für mich geworden ist, das Laufen selber oder Running, wie man ja heutzutage mehr sagt.
Stimmt, man sprach immer nicht vom Laufen, sondern vom Running-Segment.
Es gibt kein Laufen, es gibt nur noch Running. Ja. Was ist dort fast, also was wirklich extrem unterrepräsentiert ist, ist Running. Auf der ISPO.
Ja.
Ist kaum noch Running. Also du hast da einen Adidas-Stand, aber der ist eher Outdoor ausgerichtet. Das heißt, die haben ja so Trail-Sachen. Also Trail gab es relativ viel, also schon, ne? Aber auch da fehlten die großen Brands, ja? Also Salming oder Salomon habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Von den herkömmlichen Brands gibt es auch keine Brooks, kein Essex. Also ich war
kein
mit
New Balance,
Kontakt. Kein New Balance, kein Nike. Die haben einen Vortrag gehalten, jetzt zwar beim Symposium, aber die haben keinen Stand. Adidas, wie gesagt, nur so mit so einer Zintelmannschaft, auch thematisch gesehen. Und On und also die ganzen Brands haben keine eigenen Stände, aber auch nicht die großen irgendwie Anbieter von Accessoires findest du dort eigentlich auch nicht. Da habe ich mich also schon ehrlich gefragt, was ist die Zukunft der ISPO, was Running angeht.
Mhm.
Also das Laufsymposium ist sicherlich weiterhin cool, also auch, weil du da wirklich sozusagen den Kern der Leute triffst, die du auch so, mit denen du im Kontakt bist. Aber bei der ISPO würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, in 2, 3 Jahren wird das noch irrelevanter sein, also die ISPO selber, für Laufmarken, um sich dort zu präsentieren. Und ja, es waren natürlich Vertreter von irgendwie On oder Brooks oder auch Adidas. Und
sind Nike, selber rumgelaufen.
Sind dort rumgelaufen, ja. Richtig, und die klatschen dort irgendwie ab, machen High Five, aber sind dort mit keinem Stand vertreten. Und klar, ganz ehrlich, warum braucht man auch einen Stand? Also wenn du im Laufsymposium eh alle erwischst, die du erwischen möchtest, was der Mehrwert da für viele tausend Euro sich da so einzumieten? Ja, also das war
vielleicht
schon mal
fehlen auch einfach, vielleicht ist es auch eine Frage an dich, weil du den Laufschuhmarkt ja sehr genau beobachtest, fehlen vielleicht auch einfach die Innovationen, um sie nochmal so richtig geil zu präsentieren. Ich meine, man will sich ja auch nicht jedes Jahr da hinstellen und sagen, okay, wir haben jetzt hier eine minimal verbesserte Fersenkappe oder der Drop ist jetzt noch geiler oder whatever. Vielleicht fehlt auch gerade einfach so das geile Ding, dass sich das wirklich lohnt, da so einen großen Stand aufzufahren.
Tatsächlich ist es so, dass wenn du einfach dort Schuhe präsentierst, es ist sehr langweilig. Das ist, da kannst du auch zum Kaufhof, Karstadt, Sportcheck, Intersport gehen, dann guckst du die Schuhwand an. Im Grunde genommen ist dort auch nicht anders, wenn du einfach nur Schuhe präsentierst. Das heißt, da passiert auch nichts Neues. Ne? Also ich war jetzt zum Beispiel bei Scarpa oder La Sportiva, kennen jetzt vielleicht nicht so viele von euch. Mhm. Wenn ja, Hut ab. Das sind halt beides Brands aus Italien, die im Outdoor-Bereich im Trail zu finden sind. Also Scarpa hat einfach, die haben auch gar keine Straßenschuhe, die machen nur Trail-Schuhe. Die sind dort vertreten, aber deren Cash-Cows sind halt eher im alpinen Bereich zu finden. Ja, die machen so alpine Schuhe oder Equipment und die nehmen halt noch das Schuhsegment, das Running-Segment, aber halt dann auch nur im Trail- und Autobereich noch ein bisschen mit. Aber du gehst da rein in den Stand und da hängen so 2-3 Bildschirme,
ja,
und sieht auch irgendwie alles nett aus, so ganz cool. Aber da hast du auch keine Story zu erzählen, ne? Mhm. Weil ein Schuh ist ein Schuh ist ein Schuh. Das kann natürlich, das wird auch sicherlich mit ein Grund sein. Aber was ich dort viel gesehen habe, ist halt Trail tatsächlich. Also es ist einfach auch sehr so Spitzfindigkeiten, so Nischenprodukte, so Startup-ähnliche Geschichten, die ich jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, echt Probleme hätte zu erklären, weil das echt sehr spezifisch war. Es geht dann irgendwie los von irgendwie so einem Gadget, wie hieß die Firma? Moment, muss ich auch einmal nachgucken. Die hieß Sportomedics. Die bauen so ein Teil, das ist eine Art enge Socke, die du anziehst und an der Seite, also lateral, also außen, ist da so eine Vorrichtung, die dann verhindern soll, dass du umknickst. Ist eine coole Idee.
Ja, klingt aber sehr sperrig und unbequem.
Ja, ist relativ bequem, ich hatte es auch an, kostet aber mal 279 Tacken und hält dann auch nur 1 bis 2 Jahre. Ja, muss natürlich jeder für sich wissen, ob das jetzt, ob es dir so viel wert ist. Aber es hat ein sehr nischiges Produkt. Also das war so eines der Sachen, wo ich dachte, okay, das ist eine Nische, die kann man bedienen und für die, die es interessiert, ist es cool. Und es gab halt auch solche Produkte, die eher in diese kleinen Ecken gingen von Marken, von denen ich wirklich auch nicht, also von denen ich auch nicht viel wusste. Was noch ganz cool war so, es gab dann so Ender, kennst du Ender? Die Laufschuhmarke ist es. Die haben vor 2 Jahren mal so ein Kickstarter-Projekt gehabt, wo sie den ersten Schuh, der in Kenia designt und hergestellt wurde, wo man ihn finanzieren konnte. Und der kam auch raus. Die hieß, glaube ich, Iten, der erste Schuh.
Ja, warum ne?
Also
auch nicht, ne?
Wie der Trainingsort da, der bekannt ist. Die waren halt auch dort in so einer kleinen Ecke. Es war auch ganz cool. Ich habe mich mit denen unterhalten. Und die wissen aber auch nicht so richtig, wie sie jetzt auf den deutschen Markt oder auf den europäischen Markt eintreten sollen. Gehen sie über online, gehen sie Distribution, machen sie das alles selber? Diese Frage habe ich auch häufig Unternehmen gestellt. Also jetzt egal was die so verkaufen. Und ich fand erstaunlich, dass da so ganz selten habe ich eine echte Online-Strategie gehört. Es war irgendwie eher so, ja, wir reden dann wieder mit den großen, also Sportshakes habe ich ja eben gesagt, Intersport und so weiter. Und mache dann so meinen, das nennt man ja dann Sell-In. Also ich verkaufe dann an die es dann weiterverkaufen. Quasi, also an die Händler und gehe halt diesen Weg. Das klang so ein bisschen, ja, sehr 0815.
Das fand ich ja sehr interessant. Ich habe dich ja einen halben Tag auch begleitet. Sind wir zusammen ja drüber gelaufen. Und was ich da ganz interessant fand, dass die Hersteller doch noch so viel über den Einzelhandel vor Ort sprechen.
Ja, wahnsinnig viel.
Und also ich ein bisschen das Bauchgefühl habe, ob sie nicht ein bisschen was verschlafen. Wenn man sagt, der Onlinehandel boomt und sie reden halt immer noch über den Einzelhandel vor Ort.
Ja, also
das hat mich so, ich dachte wirklich so, okay, in den Städten haben wir ja noch das Glück, dass wir hier noch einzelne Einzelhändler haben, wo wir dich hingehen können, uns beraten lassen können, aber wenn du in den ländlichen Regionen kannst, ich hätte keinen Bock, wenn ich bei meinen Eltern bin, müsste ich erstmal 40, 50 Kilometer zum nächsten Sportladen, also gescheiten Sportladen kaufen, um mich da beraten zu lassen, das ist ja ein Tagesausflug, um mal eben Schuhe zu holen, so, da habe ich keinen Bock drauf und ich glaube, das ist dann, der leben die auch so ein bisschen in ihrer eigenen Blase, dass sie glauben, dass es dann reicht, wenn ich nur mit den Händlern vor Ort kooperiere. Weil ich glaube, dann dadurch schließen sie ganz, ganz viele Menschen aus. Die müssen halt viel mehr gucken, wie kann ich online Leute gescheit beraten für ihren Schuh.
Und begeistern.
Und begeistern,
also,
natürlich.
Viele, ne? Produkte sind sehr technisch, ja. Und sind dann dadurch auch zum Teil sehr langweilig.
Du musst halt eben eine emotionale Bindung da aufbauen.
Das ist halt die Challenge für alle Marken, egal welches Segment. Das ist ja nicht so, dass irgendwie dieses Problem, was du ansprichst, bezieht sich ja nicht nur auf die irgendwie auf den Laufsport. Ne?
Das kann ich jetzt nur noch auf der ISPO halt sagen, dass ich dachte so, huch.
Aber das ist auch genau diese harte Herausforderung jetzt. Ne? Und ich meine, wir sollten uns vielleicht auch mal mit irgendwie Menschen unterhalten, die so einen Laufsportladen haben. Finde ich halt voll interessant, mal deren Sichtweise zu hören, wie es halt funktioniert. Also ich finde solche Laufläden super.
Ja.
Nicht nur wegen der Beratung, sondern einfach, weil du halt einen Schuh anprobierst und dann bist du dir auch relativ sicher, dass er nachher auch okay ist. Ne? Aber ist mal ganz ketzerisch gefragt, wenn du genau weißt, also das ist nicht der erste Schuh, den du kaufst. Sag mal, du kaufst jetzt zum 10. Mal einen Schuh und vielleicht sogar zum 10. Mal von derselben Marke und vielleicht sogar zum 10. Mal dasselbe Modell, also das gleiche Modell, aber halt in der neuesten Version.
Genau.
Und du kennst einfach den Schuh und deine Schuhgröße, wie gesagt, ketzerisch. Warum sollte ich dann entweder diesen halben Tagesritt zum Laufladen machen und vielleicht sogar 20, 30 Euro mehr dafür bezahlen, als wenn ich das online mache? Warum? Ja.
Und gegebenenfalls noch warten müssen, weil der dann in deiner Farbe nicht da ist und dann noch bestellt werden muss.
Ja, ich meine, es ist ja manchmal echt so, ich gehe in die Apotheke, will irgendein Medikament kaufen, das mir verschrieben wurde. Und wenn die sagen, ja, wir haben es nicht vorrätig, muss ich liefern, dann drehe ich mich auch direkt. Also bin ich auch ein bisschen assig, glaube ich. Und dann sage ich, ja, suche ich woanders, habe ich keinen Bock drauf zu warten.
Ja. Ja, gut, weil wir das Privileg haben, natürlich hier in Berlin an jeder zweiten Straßenecke eine Apotheke zu haben oder auch ein Geschäft zu haben.
Das ist ein guter Punkt. Es war jetzt auch überhaupt kein Diss gegen den Laufland, aber ich will einfach nur die Realität halt aufzeigen, wie sie ist. Und das ist auch die große Herausforderung, das wollte ich halt auch raushören von diesen, sag ich mal, nischigeren Unternehmen, die auf der ISPO halt viel vertreten waren, egal ob es irgendwie Schlafoptimierung war oder ob es da gab es dieses schwedische Unternehmen, das fand ich cool übrigens, das war so mein Produkt der ISPO, das heißt Smell Well, Grüße, die machen so kleine so Sachets, sag ich mal, oder so kleine größere Säcke, also Handteller groß würde ich sagen, da drin ist da so Kohle, ne? Charcoal ist da drin und das soll halt die ganze Feuchtigkeit und auch Gerüche absorbieren.
Aus den Schuhen. Also es ist so ein kleines Säckchen, so ein kleines Kissen, handgroß, wie Name gerade sagt, das steckst du in die Schuhe rein und das zieht dann so die ganze Feuchtigkeit aus den Schuhen und deswegen sollen die Schuhe nicht mehr miefen. Genau. Yay! Wir freuen uns drauf.
Für uns alle. Nee, das war, das fand ich ein cooles Produkt, das kann ich mir auch total gut vorstellen, weil es hat einen Verwendungszweck, den du sofort verstehst. Also alle wir Sportler jetzt, ne, Sportlerinnen, kennen dieses Problem, ne? Dass man einfach nach dem Sport schwitzt und dann, oder während des Sportmachens natürlich.
Ja, und auch die Schuhe vorschwitzt.
Mieft man noch ein bisschen. Dann bist du im Fitnessstudio und dann riechen die Klamotten. Das ist echt eine Lösung. Also in dem Moment, dass irgendwie cool zu sein scheint. Ne?
So, dann komme ich gleich einfach mal direkt zu meinen beiden Highlights.
Oh ja.
Oder hast du noch ein Highlight?
Nee, sag mal, guck mal, was heißt jetzt Top 3 der ISPO?
Ach so, ich habe Top 2 tatsächlich.
Überleg mir noch ein drittes. Wenn du drei aufsagst, sag ich auch gleich noch ein drittes.
Ich habe nur zwei.
Überleg dir ein drittes.
Okay, ich fange erstmal an, was ich super cool fand. Ich habe zum allerersten Mal diese Terragun ausprobiert. Das ist ein Selbstmassagegerät, das nicht vibriert, sondern wirklich leicht auf deine Muskel schlägt, würde ich fast sagen. Also es ist wirklich so tak 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 tak.
Ein Schlagbohrer, ne?
Eigentlich so ein Schlagbohrer, aber in nett. In
aber
sanft,
halt ohne
viel
diese
Muskeln.
Spitze, die wehtut.
Genau, also es ist für die Selbstmassage. Dame da hat es bei mir ausprobiert und ich dachte nur, wie geil ist das bitte? Ich bin super verspannt, natürlich den ganzen Tag auf der Messe, man ist total angespannt.
Und ich stand noch neben dir und habe dein Gesicht gesehen. Aileen, finde es gerade richtig nice.
Ich fand es richtig gut. Es war das Einzige, was ist, ich finde es halt den Preis ziemlich krass.
Ja,
ne?
Okay.
So,
wie teuer war das?
Ab 200 oder 250 Euro.
Ja, wie kostet die Massage? Massage kostet irgendwie 60 Euro oder so.
Ja, aber da hast du dann ein ganzes Paket drumherum, ne?
Ja,
wenn du
nur
Massage.
Eine Stunde.
Ja, trotzdem. Also erstmal ist es ein Batzen Geld.
Weihnachtsgeld.
Aber das war echt. Also ich habe selbst gedacht, okay, Rücken ist nicht, weil wie willst du das am Rücken machen? Das Ding sieht ja wirklich aus wie so ein Bohrer.
Doch, hat dir aber vorgemacht.
Ja, ich habe es ja bei mir selber dann auch gemacht und es funktioniert. Also ich habe es nicht gedacht, bis ich es wirklich selber ausprobiert habe. Also das war so ein bisschen mein Highlight.
Sah auch cool aus, haben wir ja eine coole Instagram-Story gemacht.
Ja,
ne?
Ja.
Vielleicht verlinken wir die heute mal, ich weiß nicht, ob das noch geht.
Ja, wir können ja ein Highlight aus der ISPO rausmachen. Machen wir ein Highlight raus und dann verlinken wir das Highlight auf jeden Fall. Da könnt ihr auch mal sehen, wie das so aussieht, wovon wir gesprochen haben.
Das wabbelt ja dann so richtig bei dir, ne?
Dein ganzes
Fett.
Mein ganzes Fett am Arm.
Ist nicht vorhanden eigentlich.
Das war, fand ich persönlich, einfach ziemlich gut, weil ich so positiv überrascht war. Das zweite war ein Produkt, was es noch gar nicht gibt. Und zwar eher ein Schuh-Erfinder, der mich wahnsinnig beeindruckt hat.
Ja.
Liebe Grüße an Nico von Infinite Running.
Yeah, what's up, Nico?
Puh, ich habe nicht gefragt, wie alt er ist, aber ich würde schätzen, so Mitte 20.
Ich glaub, 13, 14?
Nein, Mitte 20, Anfang 20 oder sowas. Er hat nämlich seinen eigenen Schuh erfunden und die Story hat mich mega beeindruckt. Die werdet ihr nochmal genau hören. Wir werden ihn definitiv einladen. Er ist nämlich hingegangen und findet, also ist wieder dieser Nachhaltigkeitsgedanke. Der hat einen Laufschuh, der ist von unten abgelaufen und von oben, das Upper sieht halt noch mega gut aus, ne? Also das Mesh ist alles kein Ding, aber sagt, den Schuh kann ich nicht mehr tragen, weil der ist abgelaufen, weil er irgendwie 1600 Kilometer mit den Schuhen gelaufen ist. Und hat tatsächlich in den letzten Jahren dann halt an einer Lösung gearbeitet und hat der ist hingegangen und hat sich einen Flipflop genommen, hat da drüber so aus einem Flipflop mit Kreppband einen Schuh gebastelt und hat verschiedene Schuhe selber gebastelt. Also es ist unfassbar, der Typ. Und im Endeffekt ist er hingegangen, der hat einen Schuh und darunter sind kleine Module, so kleine Gummimodule, die man rein- und rausschrauben kann. Und diese Module kann man austauschen. Und nur auf diesen Modulen läuft man auch. Das heißt, man läuft diese Module ab und wenn die abgelaufen sind, tauscht man die aus. Und das finde ich einfach, ich finde das so cool, weil er mit so viel Leidenschaft seine eigene Vision, seine eigene Idee verfolgt hat. Das hat mich echt imponiert.
Ja, ich finde das so krass. Guck mal, alle wir Leute labern immer, machen dieses, hab hier eine Idee. Weißt du was? Ich glaube, wir haben alle auf der Welt, jede Sekunde gibt es 1000 geile Ideen.
Ja, ja, aber wer macht das dann?
Wer macht das?
Also besonders ist er auch mit diesem Flipflop-Kreppband-Schuh gelaufen.
Nachts, dann weiß ich noch.
Nachts, damit es genau da
ist.
Damit es ihn keiner sieht.
Industriespionage.
Unfassbar. Also das hat mich richtig, richtig beeindruckt, weil er es einfach gemacht hat und daran glaubt und das durchzieht und das präsentiert hat. Und der hat mich auch so ein bisschen überfallmäßig auf dem Laufsymposium überfallen, weil ich habe mich da gerade so hingesetzt und da kam er direkt, hi, ich bin Nico und ich habe einen modularen Laufschuh erfunden. Und ich so, ja, okay, zeig mir mal. Und ich fand das einfach so cool, wie der dafür brennt. Und du bist ja auch mit dem Schuh gelaufen. Also du hast ja auch gemerkt, mit diesen Modulen, das geht, ne?
Das geht, also ich bin es nicht lang gelaufen, ne? Ich bin jetzt einfach
Nur
20 Meter hoch und 20 Meter.
Es gibt ja momentan nur Schuhgröße 43.
Genau,
die haben
genau meine Größe, ne? 43, 44. Und bin da ein bisschen hin. Infinite Running heißt die Marke. Also ja. Ist jetzt alles übrigens nicht bezahlte Werbung, ne? Wir nennen einfach die Marken, wie wir sie halt
genau, wir werden
erfahren,
für nichts bezahlt
haben. Genau, Infinite Running. Aus Süddeutschland, wie kann das anders sein, ne? irgendwie kommt ja alles von da, also so irgendwelche Ideen.
Ja,
ja, krass, also ich fand es interessant, den einfach mal so hoch und runter, wie gesagt, kurz zu testen, will ich nicht sagen, aber mal anzuprobieren, fühlte sich okay an jetzt. Ich finde die Idee halt mega gut und ich glaube, es ist auch ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Aber,
aber vor allem hat er mich total beeindruckt,
ja,
das muss ich ganz ehrlich sagen.
Und das kannst du ja auch anwenden auf, also... Ich meine, sowas können ja sich auch große Marken vielleicht auch zu eigen machen, ja? Also who knows, vielleicht steigt ein großer Hersteller darauf ein und sagt, Moment mal, das ist eine coole Idee. Es gibt ja so Belastungszonen.
Ich will ja jetzt kein Business kaputt machen, aber tatsächlich, als er mir den Schuh gezeigt hat, war ein Hersteller hinter mir und direkt schon, was ist das? Und haben direkt Visitenkarten ausgetauscht. Ja. Also da scheint wirklich ein Nerv zu treffen und das fand ich ziemlich cool. Und ich wünsche ihm alles Gute und drücke ihm die Daumen, dass das irgendwie klappt. Und ihr werdet auf jeden Fall die Story nochmal hören, weil ich möchte, dass er die selber auch nochmal hier erzählen wird.
Und wir werden natürlich auch wir haben auch Bilder gemacht davon. Mhm. Ich glaube auch so ein Video. Und das werden wir auch posten, natürlich bei Instagram,
alles
in den Shownotes. Auch natürlich bei den Laufschuhfreaks in der Facebook-Gruppe. Da werdet ihr natürlich auch immer wieder Sachen sehen, die wir auf der ISPO oder auch sonst natürlich so, was Schuhe angeht, gesehen haben. Noch eine Sache, du hast jetzt zwei Highlights genannt.
Mhm.
Ich habe jetzt ein drittes Highlight.
Ja,
noch.
Super, finde ich
klasse. Mein drittes Highlight ist Dienstagabend nach der ISPO, zurück ins Hotel, gab es eine Burgerbar, die hieß Hans im Glück. Ich war da irgendwie noch nie vorher. Da
ist eine Burgerkette.
Da gab es eine Burgerkette, richtig. Gibt es auch in Berlin, glaube ich. Da hatten die einen veganen Burger und das war ein geiler Burger. Das war mein inoffizielles, größtes Highlight von der ISPO.
Ja, Namri.
Ja.
Bleibt auch irgendwas abschließend zu sagen? Nee, es hat Spaß gemacht. Es war cool, viele Leute zu treffen, zu sehen, wo es vielleicht hingehen könnte in Richtung Nachhaltigkeit. Ich bin gespannt, ob sie es umsetzen werden. Was definitiv kommen werden, sind die ganzen Carbonplatten in den Schuhen. Also wir werden demnächst alle mit Carbonplatten laufen. Da wird sich wahrscheinlich auch irgendwann die Spreu vom Weizen trennen und wir werden sehen, welche Marken das gut umgesetzt haben und welchen das nicht so gut klappt. An sich war es ziemlich cool. Nächstes Jahr gerne wieder.
Jo.
Und vielleicht dann auch mal mit einer Achilles-Crazy-Aktion oder so. Wir hatten dieses Jahr schon Ideen, da wird nächstes Jahr ein bisschen
so
was anderes
Ideen,
kommen.
So wenig Zeit.
Ja, aber vielleicht können wir ein großes Community-Treffen mal in München machen.
Das ist ja geil.
Mit den Leuten aus München oder sowas, dass wir uns da einfach mal alle treffen. wenn ihr Bock drauf habt, ist zwar noch ein bisschen Zeit wieder bis zur nächsten ISPO, aber wer früh blockiert, hat eher Chancen, einen zweiten Slot zu kriegen. Ne? So, ja, dann, Nauri, danke dir, dass du die Zeit genommen hast.
Danke dir.
Und war mir eine große Freude. Und mit diesen ganzen Eindrücken wird auf jeden Fall auch einiges demnächst noch bei Achilles Running zu sehen sein. Sowohl von den Trends als auch von den Produkten, die da vorgestellt werden. Wir freuen uns auf jeden Fall.
Vergesst nicht, keep on running.
Ja, das war das Recap zur Achilles Running Challenge mit Anna Schulze und Namri Dagyab. Und auch die Zusammenfassung der ISPO von Namri und mir. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören und denkt noch dran, helft uns, seid noch schön fleißig, stimmt ganz häufig beim Publikumspreis, beim Deutschen Podcastpreis für uns ab, da sind wir nämlich mit dabei. Der Link ist natürlich in den Shownotes, wo soll er sonst auch sein. Dauert keine 2 Minuten für euch und es sind nur 2 Klicks und wir freuen uns wie Bolle, dann freut ihr euch und alle sind glücklich. Herrlich, oder? Naja, so oder so, ich wünsche euch eine tolle Woche, macht das Beste draus und ich, Aileen, freue mich schon wieder auf nächste Woche. Keep on running. Bye, bye.